Wie alles Leben fördern wir seine Ausbreitung, in unserem Fall über den Planeten hinaus. Ein Gegenargument zu dieser These geht davon aus, dass der Kosmos, in den wir vorstoßen sollen, unbewohnbar sei. Für uns Menschen gewiss, wir benötigten besondere Häfen oder Städte, aber das übrige Leben, das wir notwendig mit uns führen werden, als Nahrung etwa, besonders das Leben auf bakterieller Stufe, wird Lücken finden, sein Erbgut zur Anpassung an die dortigen Umstände spielen lassen. Für viele ist die Einheit von Mensch und Natur problematisch. Viele Kritiker hängen an der natürlichen Sonderstellung des Menschen, damit sie in der Lage sind, Gier und Ausbeutung als Katastrophe und Gefahr für den Planeten abzuurteilen. Dabei verhält sich jede natürliche Art ausbeuterisch. Meeresschildkröten würden ganze Felder von Seegras razzikal weiden, gäbe es bestimmte Haie nicht, deren Gebiss sich besonders eignet, ihren Panzer zu knacken. Viele Aussteiger, Umsteiger und Gutmenschen sind vom Menschen als Naturkatastrophe überzeugt. Aber ich halte es für ausgeschlossen, dass die Natur eine Art hervorbringen soll, die sie insgesamt bedroht. Auch wäre zu begründen, warum Mutter Natur, die sonst überall so toll schafft und wirkt, ausgerechnet beim Menschen Fehler begeht. Wir haben uns nicht gewählt, wir haben uns nicht geschaffen, sondern die Natur, das Leben. Es hatte alle Tricks der Evolution angewandt, damit diese Intelligenz zur Welt kommt. Wir Menschen, die wir diese Energie zur Abdrift bündeln und kanalisieren, verkörpern selbst eine unerhörte Ballung an Energie. Unser Gehirn erzeugt aufs Gramm gerechnet weitaus mehr Energie als ein Stückchen Sonne. Das ist nicht unser Werk. Und die Natur errechnet einen bestmöglichen Wert zwischen dem Menschen als Frühgeburt und der unnatürlichen Verbreiterung des weiblichen Beckens, damit diese gewaltige Hirnschale mitsamt Inhalt aus tierischem Eiweiß und Fett geboren wird. Außerdem ist uns eine Art Lymphsystem angeboren, das überschüssige Wärme aus dem Kopf ableitet. Wir litten sonst andauernd Hitzschläge von innen. Als Menschenkind durchlief jeder und jede von uns eine überlange Betreuungszeit, wenn man die Zuwendung zum Nachwuchs in der übrigen Natur zum Vergleich nimmt. Es heißt, je mehr eine Lebensform von seiner Umwelt einbezieht, desto mehr bringe sie zum Ausdruck. Das bedeutet, je mehr Intelligenz in diesem Sinn ein Lebewesen aufweist, desto mehr Fürsorge benötigt es zu seinem Fortbestand. Die größere Freiheit bedingt mehr Abhängigkeit von anderen, so widersprüchlich das klingt. Ja, wie steht es um unsere Freiheit innerhalb der planetarischen Abdrift? Aus Sicht der meisten schiebe ich wohl die Verantwortung auf das Leben ab, statt die Freiheit zu verteidigen, die uns Menschen verantwortlich macht. Im Alltag mag diese Überlegung aufgehen. Wir wählen Möglichkeiten und verantworten, was daraus folgt. Doch zwischen Menschengruppen herrscht eine besondere Natur, die niemand im Alleingang stoppt oder zähmt. Gewaltige Geschiebe sind am Werk, die niemand einfach so in den Griff bekommt. Sie steigen aus mehrschichtigen Tiefen von Geschichte und Natur. Das Leben dringt voran, weitet sich aus, aber es wird auch geschoben dabei. Das ist im Blick zu behalten. Das heißt, auch wir werden geschoben. Die Sichtweise von der planetarischen Abdrift verhilft dazu, dass ich andere als Geschobene begreife. Deswegen brauche ich sie nicht als Teufel zu bekämpfen. Freiheit und Verantwortung sind auch im Alltag allzu begrenzt, um dafür zu sprechen, wir wären deswegen der übrigen Natur enthoben. Sehr oft ist es der Fall, dass uns für eine bestimmte Absicht verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Nüchtern schätzen wir ab, überlegen Folgen, doch sobald wir dann eine Wahl treffen, kommen Gefühle ins Spiel, wie die Wissenschaft vermeldet. Kein Entscheid ohne Gefühl. Und Gefühle hat niemand unter Kontrolle. Also ist die persönliche Verantwortung erschwert. Also setzt meine Wahl bloß ein Geschiebe fort, das in die Zukunft drängt. Wo auch sollte diese Freiheit in den Lebensprozessen auftreten, die uns ausmachen, mit denen wir notwendig beschäftigt sind? Wir hätten Bewusstsein, heißt es. Doch die Wissenschaft hat die Bedeutung von Bewusstsein längst bis tief in die übrige Natur ausgedehnt. Was soll das für eine Freiheit sein, wenn mein Gehirn, ohne dass ich davon weiß, gewisse Eindrücke vorsortiert, siebt und filtert und mir nur eine Auswahl ins Bewusstsein durchstellt? Ich weiß nicht einmal, was mein nächster Gedanke sein wird, denn wüsste ich ihn, wäre er schon da. Wer einen tollen Einfall hat, mit dem er Probleme löst, bildet sich viel auf die Freiheit ein, die er dabei empfindet. Das ändert nichts daran, dass ihm der Einfall zustößt, denn er ist außerstande, ihn vorauszusehen. Wir unterliegen unseren Gefühlen beim Entscheiden, wir haben keine Ahnung von der neuronalen Vorsortierung unserer Eindrücke, wir sind außerstande, unsere eigenen Gedanken vorauszusehen, also stoßen sie uns zu, stoßen uns auf wie Rülpser. Trotzdem beanspruchen wir Freiheit für uns. Sie müsste wie ein göttlicher Funke ohne jede Voraussetzung aus dem Nichts heraus unser Verhalten zünden. Dem widerspricht die Wissenschaft als Leitmacht der Moderne mit ihrem Weltbild von der durchgängigen Verkettung der Dinge in Ursache und Wirkung, in Grund und Folge. Und selbst in dem Fall, wenn uns gleichwertige Möglichkeiten zur Wahl stehen, so sind es nicht nur Gefühle, die den Entscheid prägen, es ist überdies das Leben, das uns die Zwecke diktiert. Selbsterhalt, Versorgung, Anerkennung, Wirkmächtigkeit. Deshalb gehören wir dem Leben und nicht umgekehrt. Wir wählen vielleicht Möglichkeiten, die Zwecke sind uns vom Leben auferlegt. Freiheit hat politische Bewandtnis, sie meint ein bestimmtes Verhalten unter Menschen, nämlich, dass sich andere ihr Leben führen lasse. Sie hat nichts damit zu tun, was sich in uns abspielt. Nichts im menschlichen Innenleben ergibt Sinn, wenn danach gefragt wird, inwiefern wir frei darin sind, zum Beispiel darin, ein Geschlecht zu haben. Erbgut, Gehirn, Gefühle, die Belange der Gruppe, der man angehört. Dies alles sind Geschiebe des Lebens, die wir mitmachen, in die wir einsortiert sind. Wir glauben, wir hätten die Natur in uns überwunden, als Sprössen Vernunft und Kalkül zum Wohl aller wie sublimer Schaum auf dem Morast von Natur und Geschichte. Der Verstand beruhigt, meint man, ermöglicht Sachlichkeit, lässt uns die Dinge zum Wohl aller richten. Dabei wühlt er die Gefühle hoch, pflügt sie um und löst Panik aus, wühlt mentale Schlacken auf, verhindert oder erschwert Heilung und Vergessen, indem er aus dem Stegreif Gefahren errechnet, die noch gar nicht gegenwärtig sind. Also verbindet uns der Verstand noch inniger mit roher Natur und das spricht erneut dafür, dass wir dem Leben gehören. Auch wer die persönliche Freiheit als politisches Programm beschwört, dem geht es letztlich um die blanke, natürliche Todesangst, die uns alle zu einer spättierischen Lebensform macht, sofern es die Sicherung der Gruppe anbetrifft. Selbst die kulturelle Evolution ist mitten im Frieden bis in die feinsten Verzweigungen von Feindschaft durchsetzt, von Konkurrenz und Wettbewerb. Überall gilt es, irgendwelche Teufel zu bekämpfen. Auch Ideologien liegen und miteinander im Wettstreit. Da gibt es hieb- und stichfeste Argumente. Ganze Schulen stellen ihre Fronten. Angebliche Beweisführungen werden in der Luft zerpflückt. Ideologien schärfen sich im Widerstreit, spitzen sich zu. Auch in der kulturellen Evolution geht es um Selbstbehauptung, um Meinungshoheit, um Ausweitung der Gültigkeit einer Ansicht, als wären es Fressgründe. Man könnte sagen, eine Ideologie, ob religiös oder weltlich, beansprucht einen bestimmten Geltungsbereich, etwa in der Art, wie ein Stamm seine Fressgründe sichert. Durchkämmt eine fremde Horde diesen Bereich, wird sie brutalst attackiert, ob nun seinerseits aus Not vertrieben oder infolge sonstigen Mangels an Sicherheit und Rohstoffen. Geraten fremde Kleintiere in ihre Fänge, kastrieren sie sie oder bekämpfen sie und lassen sie, oder köpfen sie und lassen sie angefressen liegen, auch wenn es sich um Artgenossen handelt. Unter solchem Druck bilden sich im Stamm die Hierarchien deutlicher aus. Die Leittiere beißen untergeben an ihren Platz zurück, wenn sie in die Weite schweifen oder sie verstoßen sie ohne Erbarmen, sollten sie sich heimlich paaren. Bei Ideologien findet unter Druck Vergleichbares statt. Aus diesem Widerstreit, zuletzt zwischen freiem Markt und Umverteilung, kommt es zu ersten technischen Anstrengungen zur Abdrift. Also gehört der Werdegang der jeweiligen Ideologie, ebenso ihre Zuspitzung im Kampf, notwendig zu diesem Weg des Lebens weg vom Planeten. So kocht und gärt der gesamte Kulturbetrieb seit Jahrhunderten in Richtung planetarischer Abdrift. Die Technologie ist da, die Schubkraft beruht auf Kernspaltung oder deren Fusion. Es heißt, in wenigen Jahren würden Private sich um die Abdrift kümmern aus immensem Reichtum und aus Neugier, aber immerhin zur Rettung des Planeten. Die Kehrseite von Freiheit jedoch ist nicht bloß Verantwortung, die uns zu besseren Menschen macht, wenn wir sie ernst nehmen. Wer Freiheit hochhält, will auch Haftbarkeit. Wähle frei und du wirst nach Bedarf sogleich gebunden. Wer Haftbarkeit braucht, benötigt Sicherheit. Einmal mehr. Wir gehören dem Leben mit Haut und Haar. Wir stecken bis zum Hals in seinem Geschiebe. Das zeigt sich zuletzt daran, wie Gehirnforscher neuerdings den freien Willen erklären. Demnach soll die Art, wie man mich in den ersten Jahren meines Lebens behandelt hat, darüber entscheiden, ob und wie entschlossen ich mich freiwillentlich den Notwendigkeiten als eigener Sache annehme, die alle angehen. Der freie Wille wird also dadurch bestimmt, wie man erzogen wurde. Also erneut eine erbärmliche Abhängigkeit, die sich unmöglich unter Menschen verallgemeinern lässt. Was auch immer es sei, wozu wir fähig sind, wir tun dies Kraft unserer Natur und die haben wir uns nicht selbst gegeben. Die meisten befürchten wohl, das Weltbild von der Abdrift entfessele Raubbau und Anarchie. Dabei zeigt es, dass dem technischen Ja zu Möglichkeiten ein moralisches Nein gegenübersteht, das genauso natürlicher Herkunft ist. Beides ist planetarischen Ursprungs, beides hat eine Funktion auf dem Weg des Lebens hin zu seiner Abdrift. Das technische Ja beschleunigt, das moralische Nein bremst ab. Diese Balance bewirkt, meine ich, dass die Dinge reifen. Nichts darf sich überstürzen. Die Abdrift soll aus keinem Powerplay erfolgen, sondern wird sorgfältig aus einem Wechselspiel von Fortschritt und Krise ausgeschwitzt. Dazu sind mehrere Konflikte erforderlich. Die These erklärt, warum Kriege nicht aufhören. Viele stören sich an der Synthetik, zu der wir in der Lage sind, Mikroplastik, Medikamente. Ihretwegen fällt es ihnen schwer, Mensch und Natur als eins zu sehen. Synthetik, das heißt, wir filtern Kleinstbestandteile aus der Natur und bauen sie anders zusammen. Leider handelt es sich dabei keineswegs um eine menschliche Besonderheit. Auch die Natur kennt Synthetik in der genannten Bestimmung. Ein Nestbau ist so gesehen die unnatürliche Verschränkung reißfester Halme und flauschiger Stoffe. Ein Graulaupenvogel filtert Schneckenhäuschen aus der Umwelt, er häuft sie an zu seiner Balz. Honig ist deshalb synthetisch zu nennen, da er von Bienen aus Pollen, Speichel und Magensäften gefertigt wird. Synthetik gehört zur Einheit der Natur. Das Weltbild von der planetarischen Abdrift erlaubt, die Dinge anders zu sehen, auch wenn sie nur als Vermutung daherkommt. So erklärt zum Beispiel die Ausdehnung des Lebens die besonderen Eigenarten unter uns, die durchaus problematisch sein können. Die Verzweigung in Arten dient dieser Ausbreitung zunächst in planetarische Räume mit unterschiedlichen Anforderungen. Dazu stellt Leben ein immenses Erbgut bereit. Dasselbe betrifft die Ausbildung von Eigenarten innerhalb der Spezies. Eigenarten unter uns mögen Abweichung von der Norm bedeuten, die uns auch Schwierigkeiten bereiten. Niemand hat seine Eigenart gewählt. Daher besteht kein Grund, dass man sein Leben persönlich nimmt. Diese Eigenarten sind als Anpassung des Lebens in Bereitschaft zu verstehen. Das heißt, je nach Veränderungen der Umwelt, die möglich sind, bei der die Norm ihren Schwerpunkt verschiebt oder gar gebrochen wird, kommen unter uns wie in jeder Gruppe bestimmter Lebensformen andere Eigenschaften zum Tragen. Füchse mit kurzen Schnauzen überleben besser in Städten, sie haben die nötige Beißkraft zum Öffnen verriegelter Abfälle. Das Leben bringt die krudeste Typologie an Individuen hervor, auch wenn die Umwelt nicht sofort darauf passt. Das Erbgut hält dazu einen überreichen Vorrat an Möglichkeiten bereit. Das Leben streut Möglichkeiten, als funktionierte es wie Hormone, die überall hin verteilt eben nur dann ansprechen, wenn Bedarf besteht. Geborene Eigenarten sind Anpassung des Lebens aus Vorsorge und auf Vorrat. Somit anerkenne ich die schwierigsten Eigenarten unter uns als vom Leben beabsichtigt, auch wenn ich sie nicht verstehe, auch wenn mir die Umweltveränderung schleierhaft bleibt, auf die diese Eigenart vorweg Antwort gibt, auf die sie passen würde, so problematisch sie mir auch vorkommt. Ich nehme eine an, einfach so, und spreche der Eigenart Sinn und Funktion zu. Auch bei der kulturellen Evolution in ihrer fein ausgefächerten Zerstrittenheit ist mit Umwelten zu rechnen, die sich rapide verändern. Dort kommt es eher zu bockiger Verhärtung statt zum Umbau des Denkens. Wer die Ansicht von der planetarischen Abdrift einnimmt und fortdenkt, erkennt in jeder Ideologie, dass sie menschliches Denken als Ausdruck eines Energieüberschusses sortiert und ausrichtet, der die Kraft der Sonne im Verhältnis übersteigt. Außerdem nimmt jede Ideologie, ob weltlich oder religiös, etwas ernst. Sie führt auf ein Anliegen zurück, das mit der gleichen Welt zu tun hat, in der wir alle leben. Wer also die Ideologie bekämpft, muss dieses Anliegen anerkennen und eine andere Antwort darauf finden. Weder der Kapitalismus noch der Kommunismus haben zu der Energiebündelung geführt, die der Abdrift zum ersten Mal nützlich scheint, sondern die ideologische Verhärtung dazwischen, die natürliche Angst vor Herrschaft und Entmündigung durch die andere. Auch Ideologien haben ihre Eigenarten. Wer die Sichtweise von der planetarischen Abdrift des Lebens vertritt, sieht sich außerstande, die eine Eigenart, ob körperlich oder ideologisch, der anderen vorzuziehen, sie heilig zu sprechen, während die andere verdammt sein soll, diese Eigenart als krankhaft abzulehnen, jene als besonders anregend zu überhöhen. Sie alle haben Sinn und Funktion innerhalb des Lebens, auch wenn wir das nicht auf Anhieb sehen. Leben greift auf eine Art Vorwissen zu, eher eine Ahnung davon, welche Umweltveränderungen in diesem Kosmos möglich sind. Das Erbgut und die unendliche Kombination ihrer Elemente bezeugen dieses Vorwissen. Auch ist die Tatsache von Sternentoden in eine Art Gedächtnis eingeschrieben, das ich dem Leben zusprechen muss, wenn ich seine Abdrift befürworte. Wer das abwegig findet, stellt sich die Frage, wie es kommt, dass sein Klumpenfleisch namens Gehirn auf gespeichertes Vorwissen zugreift. Er weiß es nicht. Das Leben streut Möglichkeiten, es streut Zufall. Wo Leben sich kreuzt, steigert sich sein Selbsterhalt zur Bündelung von Energie für die Abdrift ins Kriegerische. An dieser Stelle ist einem Missverständnis vorzubeugen. Man könnte leicht dem Eindruck verfallen, ich würde Kriege befürworten und die Ausbeutung des Planeten, die wir selbstverständlich begehen. Der Ruf nach immerwährendem Frieden erschallt seit Jahrhunderten offenkundig ohne Erfolg. Krieg als äußerster Konflikt bereitet uns die Hölle auf Erden. Religionen und Ideologien stehen in einem Konflikt zueinander, der sich mit natürlichen Brutalitäten vergleichen lässt. Ihr Anspruch ist ebenso radikal und ausschließend wie die Tötung von Lebewesen. Manche schütteln den Kopf darüber, dass solche Barbareien noch immer möglich sind, als läge es an ihnen zu bestimmen, wann damit fertig sei. Leider zeigt sich im Rückblick, dass Krieg das Zusammenleben unter Menschen auffrischt. Kriege vergleichen sich mit Flächenbränden, die das vernetzte Leben in Wäldern komplett erneuert. Friede führt leider zu einer Entfremdung unter Menschen, die anders leben, anders denken. Das geht unweigerlich Hand in Hand mit einer Leidvergessenheit aus Zeiten des Krieges, die dazu führt, dass die Bereitschaft zu neuen Konflikten wächst. Es heißt, nur im Krieg wird die Leidfähigkeit, die Leidensfähigkeit des Gegners offensichtlich. Heutige Politik, heutige Politiker sind auf dem Sofa groß geworden, genau wie ich. Nicht schmerzliche Erfahrung hat sie erzogen, sondern Theorien als Ersatz für Erfahrung.